Machen wir. Jetzt wird alles aufgenommen.
Jetzt wissen alle Bescheid.
Ja, auf Christen ist mal Pipi. Gut.
Was ist denn Matthäus?
Matthäus 23 sind wir jetzt. Nee, Matthäus 22, 41. Genau. Letzte Woche hatten wir die Liebe.
Love. I need love.
Okay. Also, wir sehen jetzt, dass die letzten Tage von Jesus als Mensch, bevor er gekreuzigt wurde, und er steht immer noch hier im Konflikt mit den Pharisäern und den Sadduzäern. Das ist das letzte Mal, also die Predigt, durch die wir jetzt gehen, ist die letzte öffentliche Rede vor seiner Kreuzigung. Ne? Außer vor Pilatus, dieses Schweigen oder dieses, du sagst es, aber so. Ne? Und das ist krass, weil ich habe mir das heute durchgelesen und ich dachte nur, Hammer. Er steht da im Tempel und der hat gerade zum zweiten Mal den Tempel gereinigt. Ne? Und die Pharisäer und Sadduzäer sind echt sauer und stinkig, weil halt ihre Religion, ihren Glauben da zerstört, ne? Und angreift. So. Und Jesus stellt sich einfach in die Mitte vom Tempel und fängt einfach ungefragt an zu lernen. Ne? Musst du das einfach mal vorstellen. Das ist, als ob du in Rom halt reingehst und einfach anfängst, dort zu lernen. Ne? Der Papst steht da und seine Kardinäle und was weiß ich. Ne? Und du stehst da in der Mitte in deinen Jeans und fängst an zu sagen, dass es nur einen Mittler gibt und nur einen Vater. Und der ist im Himmel. Ne? So steht Jesus da. Und ich meine, die Spannung steigt. Die Volksmenge ist da und hört Jesus zu und sind hungrig und wollen erfahren. Und Jesus unbehält hier und lässt sich. Das ist das, was ich an Jesus so liebe auch, dass er hat, obwohl er Gott war, aber er war auch Mensch, ne? Und trotzdem hat er keine Menschenfurcht. Ne? Warum? Weil er weise ist und alle Erkenntnis hat. Ne? Was hat Salomo gesagt in Sprüchen am Ende? Die Summe aller weisesten Erkenntnis ist, fürchte Gott. Ne? Und sei ihm gehorsam, halte seine Gebote. Und das ist krass, weil Jesus steht da und es scheint so, als ob er vor nichts und niemand Angst hat. Ne? Er weiß, es ist sein Platz, er weiß, er muss reden, er weiß, dass die ihn nicht tun können vor seiner Zeit. Ne? Dass er komplett in dem Vater sein Plan ist, egal wie die Umstände sind. Ne? Und er steht da und er gibt Zeugnis von seinem Vater zu 100%. Ne? Und ich liebe das so, weil Jesus ist ein Eckstein, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Jesus ist kein Kuschelkissen. Ne? Und viele Christen machen ihn heute dazu. Ne? Schön weich und kuschelig und verformbar. Ne? Aber Jesus hat gesagt, nee, ich bin ein Eckstein und an mich stößt man sich. Ne? Ich verforme, ich zermatsche, zerschmettere Menschen. Ne? Weil ich hart bin. Ne? Also wir können Gott nicht verformen, ne? Wie wir wollen. Wir können zwar einen anderen Gott uns schaffen, aber der ist nicht lebendig. Ne? Und der lebendige Gott, der lacht über uns und über unsere Ansichten. Ne? Jesus verformt uns. Ne? Und ich bin froh, dass Jesus auf uns gefallen ist. Ne? Dass er uns ein Anstoß war, dass er immer noch ein Anstoß ist, dass der Geist in mein Leben spricht und mich überführt von irgendwelchen Doktrinen oder Ansichten oder meinem Stolz. Ne? Und hier sind jetzt die Pharisäer und die Sadduzäer und kamen mit ihren schweren menschlichen unlösbaren Theologien an, ne? Und Jesus erzählt einfach was aus der Schrift und alle sind ruhig und sagen, ups, okay, das ist auch eine Antwort. Ne? Und jetzt stellt Jesus eine Frage. In Matthäus 22, Vers 41. Als nun die Pharisäer versammelt waren, da fragte sie Jesus. Also das erste Mal, dass Jesus jetzt eine Frage stellt. Ne? Und sprach, hey, was denkt ihr von dem Christus. Ne? Also Christus bedeutet Messias, ne? der kommen soll, um die Menschheit zu erretten. Also was denkt ihr über den Messias? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, na Davids, ne? Weil der wird ja immer beim Propheten, der Sohn Davids ist der Messias, der kommen soll, ne? Aus seinem Samen. Vers 43, er spricht zu ihnen, ja wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht, das ist jetzt aus dem Psalm, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße hinlege als Schemmel für deine Füße. Ne? Psalm 110 ist das. Müsst ihr mal lesen, geht nur um Jesus, der Wahnsinn. Also Jesus nimmt die Schrift, ne? Ihre Schrift, ihre Bibel und sagt und stellt ihnen mal eine Frage. Ne? Und dann, wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er denn dann sein Sohn sein? Und das ist ganz klar, weil der nach mir kommt, also damals war es so, David war König, ne, und der nach ihm kommt, der stand unter ihm. Also David war höher als sein Sohn, ne, oder seine Enkel oder seine Urenkel. Ne. Von daher wäre es nie passiert, dass ein Vater sagt Herr zu einem Kind, ne, so, sondern die Kinder haben über ihre, ja, haben zu ihrem Vater gesagt Herr. Und jetzt fragt Jesus halt so, na, wie kann es denn sein, dass denn David, ne, über den Zukünftigen aus seinem Samen redet so und ihn Herr nennt? Das ist eine gute Frage. Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Jesus stellt eine Frage und bumm, das war's. Jetzt sind sie ruhig. Ne? Da können sie nichts sagen. Und in Sprüche 30, Vers 4, schreibt David sein Sohn, Salomo. Ich kann es mal schnell vorlesen, ganz kurz. Sprüche 30, Vers 4. Wer stieg zum Himmel empor und wer fuhr wieder herab? Wer fasste den Wind in seinen Fäusten? Wer band die Wasser in einem Kleid? Wer richtet alle Enden der Erde auf? Und was ist sein Name? Und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Also, selbst hier sagt Salomo im Geist so, dass Gott einen Sohn hat. Ne? Und in Jesaja 9, Vers 5, ist auch eine sehr coole Stelle. Das sind halt alles Schriften, die die Pharisäer hatten. Ne? Das sind alles Bilder und Prophetien, die sich erfüllen sollten. Jesaja 9, Vers 5. Das kennt wahrscheinlich jeder, außer ich. Nee, ich kenn's auch. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft, die ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater. Auch cool, oder? Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werde kein Ende haben auf den Thron Davids und über sein Königreich. Dass er es gründe und festige mit Recht und mit Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Also eine Prophezeiung über ein Kind, das geboren wird, ne? Ein Sohn von David, also aus seiner Linie her, so der Gott genannt wird und ewig Vater genannt wird. So ein Friedefürst, der Frieden bringt, ne? Und der ewig sein Recht und seine Gerechtigkeit gründet. So. Und die kennen das alles. Und Jesus steht jetzt hier und sagt so, wer bin ich? Ne? Wer ist für euch der Messias? Wer ist der, auf den ihr wartet? Und ihre Lehre war ja klar, ne? Das Kommen des Messias, der das Judentum als Welteinmacht hochbaut. Das war ihre Vision, ne? Von dem Messias, der kommt. Dass er Krieg führt und alles vernichtet, was gegen sein Reich ist. Ne? Und es steht jetzt hier, wer ist denn Jesus? Wer ist denn der die Menschheit retten soll? Wer ist denn der Sohn Gottes? Wer ist denn den David als Herr beschrieben hat, auf den er gewartet hat, von dem er gesungen hat, den er geliebt hat? Ne? Wer bin ich? Sagt Jesus hier. Ja, und das ist eine Frage, so die wir uns halt auch stellen müssen am Anfang. Und ich glaube, unser Leben lang irgendwie. Jesus, wer bist du? Bist du der mir Segen bringt? Bist du der mir Glück bringen soll? Bist du der auf mich aufpasst, dass ich mich immer sicher fühle, der gleich kommt und mich tröstet? Bist du der, ja, weil ich bin, fühle mich wie ein kleines Kind und du bist mein Papa. Ne? Bist du der auf mich aufpasst und der macht das alles klappt, wofür was ich bete. Ne? Dass ich mal netten Mann habe oder eine nette Frau, dass ich mal ein Haus habe oder einen Hund oder einen tollen Job und dann nicht rausgeschmissen werde. Ne? So ein, wer ist Gott für uns so? Ist er diese Lampe, dieser Genie, der, wo man mit seinem Gebet dran rubbelt und dann kommt er raus und erfüllt drei Wünsche? So ein, ne? Wer ist Jesus? David hat gesagt, du bist mein Herr. Und das, was du willst, das mache ich. So, und das, was du sagst, da ordne ich mich unter. Ne? So, und ob es mir zum Segen oder zum Fluch scheint, so, ist egal. So, ich tue deinen Willen, weil du bist der, der du bist, groß, mächtig und über mir. Ne? Aber wir kennen auch Jesus sein Herz, und Jesus sein Herz ist mild und sanftmütig und gütig, ne? So und gnädig, auch wenn es gerecht ist und stark, ne? Auch wenn er König ist und regiert. So, wir wissen, dass alles uns zum Guten dient, weil er sich dafür entschieden hat. Ne? Das heißt, das ist eine Verheißung, in der wir leben sollen, aber das ist nicht die Beziehung, die wir zu ihm haben sollten, ne? Wenn wir zu ihm kommen. So, er ist der, der als Lamm, als Mensch sich hingelegt hat, um sich schlachten zu lassen. Ne? Und jeder Mensch ist dumm, der ihn ablehnt als Herr, weil im Endeffekt sagt er, am Ende wird alles sterben und dann wird alles vor mir knien. Ne? Jedes Knie wird sich beugen vor Jesus. So ein, ob es im Himmlischen ist, die Engel, oder die erlöst sind, so ein, ob es die Irdischen sind, ne? So ein, oder ob es die Unterirdischen sind, die Dämonen. Ne? Alles wird vor ihm fallen und ihn anerkennen als der, der er ist. Ne? Als Herr und als König. Weißt du, Jesus steht hier in seiner Vollmacht, und ich kann ihn richtig sehen. Ne? Dieser Mann in einfachen Kleidern, dieser Mann, der sich mit einem einfachen Volk wie uns, ne, die hier bei Norma oder so einkaufen gehen, so ein, sich in ihre Mitte stellt und sie für so als wert achtet, dass er ihnen alle Kostbarkeiten aus Gott gibt. Ne? Einsicht, so ein, ihm erklärt und sich Zeit nimmt, so ein, in Kauf nimmt, alles zu verlieren, was er hat, sein ganzes Leben. Ne? Warum? Nur wegen den Seelen, die da drin sind. Ne? Und dann stehen da die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Erhaben und groß und mächtig und schick. Werden wir heute noch sehen mit ihren Gewändern und ihrem Kasten da auf dem Kopf, so ein, ne, ihrem Gebetsriemen. So ein, die wissen, dass sie alles wissen und richtig sind. Ne? So ein dann Jesus, der viel kleiner wirkt und sich viel kleiner hält als sie. Ne? Und trotzdem steht er da als König, ne? Nicht nur als Lamm. So ein Wort reicht und alles schweigt. Auch hier fällt geistlich alles auf den Boden, gerade zu den Knien Jesu, ne, und kann nichts mehr sagen. Ne, so, weil er der ist. Und das Tolle ist, das ist unser Herr. Das ist den wir nachfolgen. Ne. Und Paulus hat gesagt, er macht sich überhaupt keine Sorgen um nichts. Er plant nicht vor, was er evangelisieren oder predigen soll, sondern was der Geist ihm gibt, das gibt der Geist. Ne. Er steht vor Gott und sagt, sag mir was, sag mir wem, sag mir wann ich von dir erzählen soll. Und ich werde es tun. Öffne du die Türen und ich bin bereit, benutze mich. Ne? So, Jesus hat gesagt, so, macht euch keine Sorgen, der Geist wird euch sagen, zur richtigen Zeit, was ihr sagen sollt. Ne? Also macht dir keine Sorgen, ob du da, wie du dastehst. Ne? So, oder was dir passieren wird. Du stehst in meinem Willen und glaub mir, du bist gesegnet. Und, ne? So, ich will dich benutzen und ich will dich reich machen. Und jetzt fängt an, Jesus zum Volk zu reden und so, und ja, dieses Heuchlerische und dieses Dunkle und dieses Dämonische von ihren geistlichen Führern aufzuzeigen. Ne? Das werden wir heute sehen. Matthäus 23. Da redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Ne? Haben sich auf Moses Stuhl gesetzt, bedeutet, dass sie die jetzt sind, die Gottes Volk leiten, mit Autorität und Vollmacht. So, ne? Und er sagt hier nicht so, dass sie diese gesetzlichen Zusatzwerke tun sollen, sondern aber das, was die Schrift sagt, so ein, sagte zu der Volksmenge, das sollen sie auch halten. Ne? Halte die Gebote, das ist wichtig. Du kannst nicht einfach Gebote für dich rausstreichen und andere mit reinnehmen, so wie du das willst. Sie binden, ja, sie predigen, aber sie tun nicht, was sie predigen. Sagt Paulus auch irgendwo, oder Jakobus, ach, ich weiß nicht mehr, so ein, sei nicht nur Hörer, sondern sei Täter des Wortes. Eine gesunde geistliche Beziehung ist eine Beziehung, die sich nach Gott ausstreckt und sagt, Vater, ich möchte lieben, weil du Liebe bist. Und die Liebe ist praktisch und die Liebe tut. Die Liebe stellt sich zurück, um anderen zu dienen. Wir hatten das letztens, als Jesus das Gebot der Liebe gesagt hat. Das Wichtigste überhaupt, und das, um das sich alles dreht, das einzigste Werk, das wir als Christen tun sollen, ist, Gott zu lieben und unsere Nächsten. Und wir haben ja schon gesehen, was es bedeutet. Vers 4. Sie binden nämlich schwere, kaum erträgliche Bürden und sie legen sie den Menschen auf, die Schultern. Sie aber wollen sich nicht mit einem Finger anrühren. Und das ist das, was Religion tut. Und Gesetzlichkeit. Und außerhalb von der Demut, dass Gott alles macht und alles machen muss. Sie kommen und sie beschweren mit Regeln, die nicht in der Bibel stehen. Nur mit Gesetzen und mit einer Blickweise, die Gott uns so nicht gibt. Du darfst das nicht. Du darfst nur so und so viel davon. Oder du darfst so nicht reden. Oder du darfst so nicht aussehen. Oder du darfst das nicht anhören. Und du darfst dir das nicht angucken. Du musst so und so viel die Bibel lesen, frühmorgens. Sonst bist du kein Christ. Ne? Du musst so und so anbeten. Deine Hände so und so heben und dann wieder runter. Ne? Christliche Aerobic. Du musst in Zungen reden. Oder du musst das oder du darfst das nicht. Ne? Du darfst nicht lächeln oder nicht lachen im Gottesdienst, sondern du musst ernst sein. Das ist eine würdige, ernste Rede und deswegen muss man auch würdig und ernst zuhören. Ne? Je schwerer die Last, je erdrückender du dich fühlst und je trauriger du bist, desto besser und so heiliger bist du. Ne? Das sind die Gemeinden, wo du reinkommst und denkst, boah, kalt, haben eine Heizung nicht an. Ne? Wo du jemanden anguckst, einen Bruder und eine Schwester, und du merkst einfach nur so, also irgendwie fühle ich mich klein gerade. Ne? Wo du merkst, irgendwie fühle ich mich gerade nicht akzeptiert oder geliebt, wo du denkst, du merkst, du überlegst richtig, was du sagst und wie du dich gibst, weil du Angst hast, irgendwie auf Konfrontation zu gehen. Ne? Also du kannst nicht mehr so sein, wie du wirklich bist. Wie Gott dich gerade macht, wie der Heilige Geist gerade dich formt. Ne? Sondern du versuchst, jemand anderes zu sein. Ne? Pass auf, dass dir das nicht passiert, weil das passiert uns wirklich. Weil wir genau das gleiche Herz haben wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Wir stehen alle in der gleichen Gefahr. Du wächst auf, du wirst größer, du lernst mehr, kriegst mehr Einsicht von Gott und denkst auf einmal, du bist erhaben, obwohl du gar nicht weißt. Ne? Wie oft hat Gott schon gesagt, Stefan, du bist so groß, ich drück dich mal runter. Ne? Schon viel zu oft. Warum? Weil er mich liebt und mich beschützen will. Ne? Aber sie stehen hier und sie sind groß. Ne? So groß, dass sie behaupten zu wissen, wie Gott ist und was Gott will und wie Gott denkt. Ne? Und die Mittler zwischen Gott und Mensch. Da steht Jesus, der wirklich Gott ist. Ne? Und er, was macht er? Er ist genau das Gegenteil von dem, was sie aus ihrem Glauben, aus der Bibel, aus seinem Wort gemacht haben. Ne? Er sagt zu ihnen, ihr bindet schwere und kaum erträgliche Bürden auf. Tragen wollt ihr es aber nicht. Ne? Und guck mal, was Jesus sagt. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und die ihr beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und ich bin vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch, das ist sanft und meine Last ist leicht. So ist unser Herr. Ne? Er gibt uns eine Last, die leicht ist, die für uns nicht unmöglich zu tragen ist. Die uns nicht erdrückt, sondern uns erquickt. Weil er sie trägt. Ne? Wisst ihr noch, dieses Joch, ne, ist ja dieses Joch, wo zwei Bullen ineinander gekettet sind. Und einer ist der Hauptbulle, das ist Jesus, der trägt eigentlich die ganze Last. Und der andere junge Bulle, der lernt vom Hauptbullen, der hat eigentlich nicht viel zu tragen. Ne. Eigentlich macht der Dicke nebenan alles. Ne, die ganze Arbeit, der erfahren ist und stark ist. Und so sagt Jesus, mein Gesetz wird euch nicht beschweren, sondern euch frei machen. Und wenn ihr beladen seid, dann bin ich der als erstes kommt und sagt, gib's mir in der Hand, ich will's tragen. Ne? Jesus hat uns frei gemacht. Paulus sagt, Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Ne? Und wir sind in allem frei. In allem. Nur Paulus hat gesagt, ich liebe die Menschen, also möchte ich mich nicht von irgendwas beherrschen lassen oder irgendwas tun, was unnütz ist. Ne? Oder abhält, irgendwie Liebe zu geben. Ne? Oder jemand zum Anstoß zur Sünde wird. Aber Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Vers 5. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in der Synagoge. Ja, und die Begrüßung auf den Mägden und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber, ihr seid alle Brüder. Nennt doch niemanden auf Erden euer Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch, der soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja. Sie benutzen ihren Glauben als Deckmantel. Den Gottesdienst, so wie Paulus sagt, unser Leben ist ein Gottesdienst. Ich liebe das. Ja. Von frühmorgens bis frühmorgens. Jede Sekunde ist ein Gottesdienst. Ja. Und wir sind die, die selber verwalten dürfen, wie sie ihren Gottesdienst am besten gestalten. Ja. Und einen Gottesdienst gestaltet man so, dass man Gott am besten anbeten kann. Ja. Gemeinschaft hat, von ihm lernt, zusammenkommt, ihm zur Ehre und zum Dank und zum Preis seine Hände hebt. Ne? Das ist ein Gottesdienst. Und Paulus hat sein ganzes Leben, jede Sekunde seines Lebens hier auf Erden gesehen als eine Zeit, die er so kreieren kann, dass alles zur Ehre und zum Preis von Gott ist. Das ist ein schönes Bild. Ne? So. Aber ihr Gottesdienst hier, ihr Leben, das galt nicht Gott. Das war nicht Gott zur Ehre, obwohl es so christlich ist, so fromm, so von außen beeindruckend. Ne? So, dass man selber merkt, so, oh, ich bin klein, ich bin Sünder. Ne? Die waren so heilig und konnten so viel sagen, so viel tun. Ne? Hatten Autorität, standen da mit wie ein Gockel, so mit ihren hübschen Gewändern. Ne? So mit ihrer Pracht, mit ihren Bodyguards drumherum. Ne? So, die haben getrötet. Guckt alle, ich gebe Geld. Ne? Haben gebetet laut und wunderschön mit dem perfekten Wortlaut. Ne? So ein Gebete, die schon ihre Väter gebetet haben. Ne? So ein, weißt du, und trotzdem guckt sich das Jesus alles an und sagt so, ja, das ist alles im Namen Gottes, aber das ist nicht in Gott. Ne? Sondern in eurem Namen. Ihr seid Christen oder ihr seid Juden, ne? Um gesehen zu werden, um reich zu werden, um Macht zu haben. Ne? Damit euch die Leute angucken und euch bewundern. So, damit ihr euch anguckt und euch bewundert. Ne? So, und ihr wollt euch die Ehre geben. Ne? Der Schöpfung. Und das ist schrecklich. Ne? Weil ich kenne das auch in meinem Herzen. Du bist in einer Gemeinschaft mit Freunden, ne? Und einer steht auf einmal mehr im Mittelpunkt wegen irgendwas und dann ist man sofort. Kann es sein, dass man halt, weil man nicht im Mittelpunkt steht, obwohl man das sonst tut, ne, auf einmal sich unwohl fühlt. Ne? Ja, vielleicht ist es ein doofes Beispiel. Du bist zu dritt und dienst in der Gemeinde. Ne? So ein putzt Klo und so weiter und der andere, naja, hat halt hier gewischt und gesaugt. Ne? Und dann sitzen alle in der Gemeinde und dir ist total egal, weil du machst das für Jesus aus Freude. Ne? Aber der hier gewischt hat, so, der kriegt auf einmal ein lautes Lob. Hey, das ist so klasse, dass du hier immer wischst. Und du sitzt daneben und denkst so, oh, ich putze doch immer das Klo und wasche ab und mach doch genauso viel oder noch mehr. Ne? So, ist vielleicht auch ein doofes Beispiel. So, ich weiß nicht, es gibt so viele Momente. Du bist mit deiner Frau oder deinem Mann zusammen und er gibt dir nicht die nötige Aufmerksamkeit, die du aber gerade für dich anforderst. Dann bist du enttäuscht und verletzt. Ne? So, weil du nicht im Zentrum bist, sondern irgendwas anderes. Ne? Oder er. Oder sie. Meistens ist es er. Es gibt so viele Sachen. Ne? Jesus segnet eine Gemeinde mehr oder einen Christen mehr so mit Gaben und Dingen. Und du denkst so, warum habe ich das nicht? Ne? So, warum fühle ich mich gerade so unwichtig? Ne? So, weißt du, aber warum macht man Sachen? Ne? Und das ist halt hier die große Frage. So, machen wir das aus Menschenfurcht oder aus Selbstliebe? Wollen wir leben, um Christ zu sein, oder wollen wir einfach leben, weil unser Schöpfer uns gemacht hat und wir mit ihm zusammen sind? Weil es einfach das Gesetz ist, der Schöpfung seinen Schöpfer anzubeten. Selbst wenn Gott nicht so wunderbar und so herrlich und so lieb und so schön wäre, so bin ich trotzdem seine Schöpfung und müsste ihn preisen. selbst wenn er ein Sklaventreiber wäre und mich runterdrücken würde, wie die Welt das machen würde, ne, so ein, müsste ich ihn trotzdem preisen und dankbar sein, dass er mich gemacht hat. Ne. Aber Gott ist so herrlich und so wunderschön. Kommst du in seine Nähe und in sein Licht, dann wird's warm und dann fühlst du dich sicher und fühlst dich geborgen. Ne. So ist man beim Schöpfer in seiner Nähe und hört seine Rede, seine Stimme, dann, selbst wenn er ermahnt, ist es irgendwie balsam. Und du musst dich beschämt runterdrücken, aber trotzdem hast du gleichzeitig ein Lächeln, weil du weißt, dass es dir nur zeigt, um dir zu vergeben. Ne? So, damit du nicht noch tiefer gehst. Also wie groß sind deine Quasten? Ne? Wenn du betest, betest du, um mit Gott zu reden, um zu lieben, um Menschen zu dienen und sie vor Gott zu bringen oder dein Leben vor Gott zu bringen, zu sagen, verwalte du und antworte. So, oder um Gott zu preisen, ihn zu ehren und zu danken, oder ist es, um gehört zu werden? Und viele Christen, die jung sind und im Fleisch und nicht laut beten können, das liegt daran, dass sie halt noch in dem Bereich ungelehrt und fleischlich sind, weil sie nur die Menschen sehen in der Gebetsrunde. Deswegen sind sie ruhig, so, weil sie Angst haben, was Dummes zu sagen, weil sie Angst haben, was Peinliches zu sagen, ne? Was Ungeistliches. Aber irgendwann möchte Gott das halt wegnehmen. Ne? Er möchte, dass wir einen Gottesdienst haben, der wirklich nur sich um ihn dreht. Und dann ist doch egal, ob die Menschen sagen, der betet aber ziemlich simpel. Ne? Ich war mal in so eine Pastorenrunde, so mit allen möglichen Gattungen von Christen. Und ich kam mir so primitiv vor, in meiner Rede und in dem, wie ich gebetet habe und so, ne? So, weil alles halt es war so geschwollen, ne? So heilig, so, ich weiß auch nicht, so gewählte Worte, wo ich einfach nur denke, so, das würde ich nie reden, so redet er ja auch nicht mit mir, ne? Aber so, da kann ich nicht mithalten. Ne? So klug bin ich nicht. So, ich meine, ich kann nur sagen, ich liebe dich, ich brauche dich, hilf mir. Punkt. Ne? Da war es halt so, oh du, na, ihr wisst schon, was ich meine. So, weißt du, Gott möchte uns. Und da bin ich dankbar. In meiner primitiven Art kann ich kommen, weil er mich erkennt. Hätte mich kluger haben wollen, dann hätte mich kluger machen müssen. So. Und ich bin dankbar, dass Gott es toll findet, so wie wir gerade sind. Ne? Aber wir müssen kommen, aber es muss in Gottes Namen sein. Ne? Und Jesus sagt hier, hey, einer ist euer Lehrer, das bin ich. Ihr braucht keine Menschen. Und das muss uns wirklich klar sein. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die verloren gegangen ist im letzten Jahrhundert. So. Ja. Dass wirklich der Heilige Geist unser Lehrer ist, eine Person, die redet. So. Und es ist viel leichter, ein Buch zu nehmen oder einen Freund zu fragen oder ins Internet zu gehen oder eine Predigt sich anzuhören oder was weiß ich, wenn man ein theologisches Problem hat. So. Das ist aber wahrer Glaube und wahre Anbetung und eine wahre Hingabe und Jesus folgt es wirklich zu akzeptieren, dass er lebendig ist und echt. Die erste Linie, wo wir hingehen sollen, ist zu dem, der alles geschrieben hat und gemacht hat. Geh zum Heiligen Geist und lass dich von ihm persönlich lernen. Er ist der Lehrer. Heißt natürlich nicht, dass wir keine Lehrer brauchen, ne? Wo es hilfreich ist, mal ein Buch zu lesen oder eine Predigt zu hören, aber wenn der Heilige Geist nicht dein Lehrer ist, dann ist es schade. So. Und ihr sollt niemanden auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Das heißt nicht, dass ich meinen Papa nicht Papa nennen darf, ne? Das wäre Quatsch. Aber was hier gemeint ist, ne, mit Rabbi als Lehrer und Vater und Meister, ne, das sind alles Sachen, die die Pharisäer und Schriftgelehrten für sich genommen haben, ne, als Autorität, so, ne, als sich ein drüberstellen, so über das normale Volk Gottes, ne, so, wir sind höher als ihr, wir sind mehr als ihr, wir sind die Mittler, wir sind die mehr Macht haben und Einfluss, ne, ihr braucht uns. Und zu Gott zu kommen und zu verstehen, wer Gott ist. So. Und Jesus sagt, nee, alle Autorität und der euer Haupt ist und der euch wirklich sagt und alles lenkt und tut, das bin ich. Das ist Gott. Ja. Also setzt niemanden Menschliches als Mittler ein, sondern ich bin der euch sagen will, wo es lang geht und was dran ist. Heißt nicht, dass man seine Leitung in der Gemeinde oder auf Arbeit oder sonst wo deswegen nicht mehr braucht. Ja. Die ist gegeben. So, die muss man akzeptieren, ob es einem passt oder nicht. So, aber Auch wenn es um Sachen Gemeinde geht und Gottesdienst und Leben, weißt du, dann ist selbst der in der Leitung ist, so wie Jesus hier sagt, ne, der Größte soll der Kleinste werden. Also mit der wenigsten Autorität eigentlich, obwohl er die größte Autorität besitzt. Ne. So, wie Jesus hier sagt, wir sollen uns Brüder nennen. So, das heißt, er ist der Meister, der Herr und der Lehrer. So, und wir alle, ob Pastor oder Papst oder was weiß ich denn, ne, Putzfrau so, oder Gemeindebesucher, wir alle sollen uns als gleichwertig ansehen. Brüder und Schwestern. Ja, so, das ist doch schön, oder, was er hier sagt. Er sagt, ich bin das Haupt, ich bin der, der das Sagen hat und entscheidet. So, und ihr, egal welche Autorität ich euch untereinander gegeben habe, so, ihr seid alle gleich. So. Aber bei Religion ist halt anders, weil wenn Gott nicht mehr im Spiel ist und Gott nicht mehr bestimmt und Gott nicht die Kraft und die Möglichkeiten gibt, so dann ist halt das Problem, dann müssen es Menschen tun. Wenn Gott nicht da ist, um was zu machen, muss es manch machen. Also sind Autoritäten wichtig. Ne? So, man braucht Gott eigentlich nicht, um was Christliches zu machen. So, nicht überall, wo Christus drauf ist, ist Christus drin. Also pass auf und werd schlau. Jesus sagt das hier auch für uns zur Ermahnung, dass wir gucken sollen. Und jetzt wird es interessant, jedenfalls für mich. Seine erste Rede, die er gehalten hat, wo er sein Amt angetreten ist in der Öffentlichkeit, so das war die Bergpredigt. Die ist in Matthäus 5. Und das hier ist seine letzte öffentliche Rede. Ne? So, und das ist total krass, weil diese Glückseligpreisung, das sind 8 Stück, ne? Die kommen, sind parallel zu diesen 8 Ermahnungen, die jetzt folgen für die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Also glückselig, also Seligpreisung für die, die Jesus nachfolgen. Ne? Das verspricht Gott hier nur Segen. Ne? Und Fluch für die, die ohne Gott versuchen, irgendwas zu tun. Also Matthäus 5, Vers 3, das erste. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Okay, und Matthäus 23, Vers 13, Jesus fängt an. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, ja, die lasst ihr nicht hinein. Sind so geistlich reich und so erhaben, dass sie einfach aus Gottes Wort machen, was sie wollen. Ne? Und damit schließen sie das Reich der Himmel zu. Ne? Das ist Fluch für sie und Fluch für die, die ihnen folgen. Glückselig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. 23, 14. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen frisst und zum Scheinen lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen, und wenn er es geworden ist, dann macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr, als ihr es seid. Ein Proselyt ist einfach ein Jünger. Sie sind durch die heidnischen Völker gegangen und haben jemanden gesucht, der sich zum Judentum bekehrt. So. Und Jesus sagt ihr, das ist ein Sohn aus der Hölle. Ihr seid Väter, ihr seid Kinder Satans. Ne? Weil ihr tut nicht den Willen Gottes, sondern ihr tut den Willen von dem, der gegen Gott ist. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, der gilt nichts. Aber wer bei Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren, ihr Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopfer schwört und das drauf liegt, der ist gebunden. Ja. Und wer beim Brandopfer schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das drauf liegt, der ist gebunden. Oh, ihr Narren, ihr Blinden, was ist denn größer? Ist das Opfer größer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was drauf ist. Wer beim Tempel schwört, na, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Das ist wie als Kind, so, wenn man hinterm Rücken mit den Fingern kreuzt, ne, dann muss man das nicht halten, was man versprochen hat oder geschworen hat. Ne? Das war so ein Freifahrtschein, kennt ihr das? So hat ein Kind schlechtes Gewissen, weil man hat ja Finger gekreuzt. Ne? Und so haben die das hier halt auch gemacht. So, ne? Dann haben sie halt beim Tempel geschwört. Das galt nicht so viel, wie beim Gold zu schwören. Ne? So, dann hatten sie sich eigene Regeln gemacht, ein bisschen komisch, so, aber das könnte nachlesen in jüdischer Geschichte über Pharisäertum. Mich interessiert es überhaupt nicht. So, ne? Was ich interessant finde, dass sie mehr Gewicht halt gelegt haben ans Gold, dieses physische, als an diesen Ort der Begegnung. Ne? Zum, wo Gott versprochen hat, dass er sich den Tempel zuwendet und zu ihm sucht, den wird er dort auch finden. Ne? Und er wird Antwort kriegen. Ne? Muss aufpassen. So, was ist wichtig? Ist mein Leben hier wichtig? Dass es mir gut geht? Dass ich alles habe? Ne? So, gebe ich dafür mein Leben hin? Oder meine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen? Ne? Ich mich selbst verherrlichen kann? So, oder ist mir wichtig, mich hinzugeben für meine Brüder und Schwestern? Ne? Für den Tempel Gottes? Ist mir wichtiger, mich zu sehen als Tempel, so dass ich einen ordentlichen Gottesdienst für mich selbst auch habe, so dass ich geheiligt bin, nur weil der Geist in mir wohnt. So, achte ich auf meinen Körper, auf den Tempel, auf das Äußere oder achte ich auf das Innere? Ne? Auf diese Beziehung mit dem Geist, auf das Hören und Demütigen und sagen, du bist der, der du bist, mach, was du willst. Ne? Nimm mich ein, komplett. Für sie war es das Äußere. Ne? Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und ihr Pharisäer, Vers 23, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet, aber das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Diese sollte man tun und dieses und jenes nicht lassen, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Der Zehnte war super wichtig, es ging um Geld. Ne? Das war ihre Art, reich zu werden. Ne? Und da haben sie auch ziemlich penibel drauf geguckt. Ne? So, und auch den Zehnten für Gott haben sie sehr penibel geguckt, so, weil es ging ja alles am Tempel, also in ihrer Tasche. Ne? Also haben sie selbst den Anis gezählt, ne? Oder den Kümmel, die Kümmelkörner gezählt, so, damit es wirklich auch genau der Zehnte ist, ne? Nicht zu wenig. So, ne? Aber sie haben auf die ganzen Gesetze geguckt, um reich zu werden und schön zu sein, so, aber was sie vernachlässigt haben, war das einzigste Gebot, das eigentlich gilt. Die Liebe. Kein Herz für den Nächsten. Keine Güte, keine Barmherzigkeit, keine Milde. Es ging nur um ein Selbst, satt zu sein und reich zu sein und schön zu sein, aber es ging nicht darum, jemand anderes reich zu machen, satt zu machen, schön zu machen, zu stützen. Das Recht, das Erbarmen, und den Glauben. Und es vernachlässigt. Was Jesus hier sagt mit der Mücke und diesem Kamel, ne, die Mücke ist das kleinste von den unreinen Tieren, die Gott genannt hat. Das Kamel ist das größte von den unreinen Tieren, die man nicht essen oder so durfte, ne, was Gott in seinem Gesetz gesagt hat. Und Jesus sagt hier im Grunde, ihr guckt auf diese Mini-Kleinigkeiten, ja, und Mücken gibt es viele, so, aber das Kamel stört euch nicht. Warum? So, weil es zu euch passt. So, ihr seid gut da drin, zu sagen, nein, das nicht und das und ja, so, aber selber so, ne, seid ihr voller Sünde. Oder Jesus hat es mal anders gesagt, so, was guckst du denn auf den Splitter von dem Bruder von im Auge von deinem Bruder? So, den Balken, den du in deinem Auge hast, den übersiehst du. Ne? Zieh erstmal den Balken raus, damit du überhaupt fähig bist, den Splitter zu erkennen. Ne? So, also wir müssen aufpassen. Ich wachse in Gott und ich wachse im Heiligen Geist, mir verändert mich und gibt mir Einsicht und Verständnis. Und er weiß mein Herz, also gibt er mir Regeln und Grenzen. Ne, und ich soll da drin gehorsam sein. Aber ich merke immer mehr so, dass, weil ich Einsicht habe in bestimmten Bereichen, ne, oder Grenzen, dass das nur ein kleiner Teil ist von der ganzen Wahrheit. Ne. Und bin ich mit jemand anderem zusammen, der anders geführt wird von Gott und gelehrt, so, weil er einfach anders ist vom Herzen her. Ne. Andere Grenzen braucht, andere Lehre braucht, einen anderen Blick. Ne? so ein, dann komme ich damit manchmal nicht klar, weil ich mich verherrlichen will dann. Ey, ich habe doch, ich weiß doch, wie es läuft. Ne? So ein, ich weiß genau, was Gottes Wort da sagt. Ne? Der andere kommt, ja, ich auch. Ich lese auch Bibel und ich nehme es ernst mit Gott. So ein, ich verstehe das so. Ne? So ein, wer bin ich dann, dass ich mich überhebe wie die Pharisäer und Sadduzäer und sage, aber ich weiß, wie es geht. Und wer bin ich denn? Gott kam so oft in mein Zimmer und hat zu mir gesagt, so ein, hey, du weißt gar nicht. Und hat es mir erklärt und ich so ein, okay. So ein, ne? Oder guck mal, wie erhoben du warst, so wie stolz. Du hast dich selbst verschlossen, um zu lieben. Das heißt, du bist aus meinem Gesetz rausgegangen. Das heißt, du hast meinen Willen nicht mehr getan. Das heißt, du hast mich verlassen und mich verleugnet. Wir sind berufen, uns zu lieben. Paulus sagt, er tragt einander. Ne? So ein, deckt den einen die Sünde des anderen zu. So ein, tragt die Last des anderen. Ne? So ein, weine mit dem Weinenden. Und lach mit den Lachenden. Stell deinen Bruder oder deine Schwester höher als dich selbst. Du sollst ihn dienen. Und wenn du denkst, dass du groß bist, na, dann werd erstmal klein. Ne? Damit du wahre Größe erkennst. Das finde ich manchmal echt schwer. Ne? Die ganzen Mücken, die Gott mir zeigt, wo ich weiß, das ist unrein, das stört die Beziehung zwischen mir und Gott oder meinem Dienst oder mich zu entfalten im Geist. Ne? So, und die Kamele, die lasse ich gerne in meinem Leben erstmal, ne? Weil die sind ja zu groß, um die jetzt anzugehen. So, weißt du? Jetzt sagt ihr, hey, kümmere dich um dich und versuch erstmal selber heilig zu werden. Ne? So, bevor du andere richtest und drauf siehst und denkst, so, du bist besser. So, Vers 25. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und ihr Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt. Inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinde Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Hier geht's ums Herz. Ich habe es jetzt gar nicht mehr mitgelesen, aber naja, ist auch nicht so wichtig. So ein, Jesus sagte, ja, ihr putzt und ihr poliert und ihr gebt euch Mühe, so ein äußerlich ordentlich und schön zu sein, ne? Aber innen drinne seid ihr dreckig, das ist Verwesung. Ne? Und in Matthäus 5, bei Seligpreisung, hat Jesus gesagt, ihr glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ne? So ein, ich liebe das so. Gott kommt zu mir und er nimmt mich meine Sünde an, obwohl ich noch nicht einmal was für ihn getan habe. Ja. So, trotzdem kommt er zu mir und sagt, hey, ich bin für dich gestorben. Ich will jetzt in dir wohnen sogar. Ich will einen Bund machen mit dir in der Ewigkeit. Ich liebe dich. Ich will, dass du mich liebst. Ja. Ich will dir einen Plan geben, was Neues. Ich will dich zum Segen setzen. Ja. So, und obwohl ich so noch nie irgendwas gemacht habe für ihn, noch kein nettes Wort gesagt habe, obwohl ich ihn noch nicht erkannt habe. Obwohl ich ihn nicht liebe in dem Moment. Ne? So, ich habe Jesus erst lieben gelernt. So. Und trotzdem steht er da und sagt so, ich wohne jetzt in dir. Ja klar, dann nehme ich dein Opfer an. Und bumm, wohnt er da und wir haben ein neues Leben. Sind gerecht auf einmal. Obwohl wir noch nie ein Wort getan haben, außer zu sagen, ja, ich will. Ne? Also, und das ist doch krass, oder? Und der Geist fängt an, in uns zu wirken und zu putzen und zu säubern und Sperrmüll rauszustellen. Ne? So, und wenn wir es zulassen und sagen, nee, das ist mein Lieblings-T-Shirt, hey, das ist viel zu klein und das hat Löcher, schmeiß weg. Aber ich trage das so gerne. Ne? So wie meine Frau manchmal. Nee, das schmeißen wir jetzt weg. Ne? Dann ist ein Streiter, weil ich möchte mein Lieblings-T-Shirt behalten, auch wenn es alt ist und kaputt. So, ne? Weil ich fühle mich wohl da drin. So, ne? So viele Jahre, so viele Erinnerungen, das gehört einfach zu mir. Ne? So, so, der Heilige Geist macht das genauso und er kämpft mit uns. Und er kommt immer wieder und sagt so, hey, schmeiß das alte Ding weg. Dann ist wieder Platz im Schrank, dann kannst du was Neues kriegen. Ne? So, was nicht kaputt ist. So, und was gut riecht. Und was perfekt passt. Ne? So, und was zu mir perfekt passt. So, und er macht es sauber und dadurch, dass wir innerlich sauber werden, werden unsere Gedanken auf einmal reiner. Das, was wir sagen, wird weiser. So, und das, was wir tun, ne, auf einmal fängt es an, irgendwie zu dienen, ohne es bewusst zu machen, fängst an zu gucken und Brüder und Schwestern zu erbauen oder für andere zu beten. Ne? So, und du wirst, auf einmal geht es von innen dann nach außen. Und außen wirst du immer schöner und schöner. Legst Dinge ab, ne? So, und siehst und riechst immer mehr nach Jesus. Aber ohne Gott geht das nicht. Ohne Gott, ohne dass er das macht und in uns wohnt, so geht es von außen. Das Problem ist aber, der Mensch kann sich innen drinnen nicht ändern. Ist unmöglich. Man kann Tricks finden, um das Innere zu umgehen und sich anders zu verhalten. Ne? Aber trotzdem bleibt das Herz dunkel. Und Jesus sagt ja, Mann, Pharisäer, echt, ihr gebt euch so viel Mühe. So ein, oh, das bringt nichts, weil was nützt euch denn ein glänzender Pokal, so ein, wenn in drinne alles dreckig ist? Ja. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und ihr Pharisäer, Vers 27, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht. Oh, das war eine Beleidigung. So, ja. Weil die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten ja sich nicht unrein machen und irgendwie Tote anfassen. Und wenn sie mal auf dem Grab mussten, da haben sie die Gräber getüncht mit weißer Farbe, ne? Wie im Keller unten, so ein Kalk. So ein, und der war schön weiß, ne? Aber der Sinn war nicht, dass es schön weiß aussieht, sondern dass wenn sie da lang gehen und ihr Gewand irgendwie oder irgendwas von ihnen so an dieses Grab angeht, dann hast du sofort diese Farbe dran, ne? Diesen Kalk. Warst du schon mal im Keller oder im Hausflur und dann guckst du so, oh, schon wieder irgendwas Weißes an der Jacke. Kannst du gar nicht dran erinnern, dass du irgendwo dran geschlittert bist. So, und das war der Sinn. Ne? Dann haben sie sich unrein gemacht und dann konnten sie sich wieder reinigen. Und Jesus sagt zu ihnen hier, ihr seid diese getünchten Gräber. Ihr seht weiß aus und rein. So, aber gleicht die äußerlich zwar schönen Schein, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich von den Menschen als gerecht. Inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ihr sagt, ihr seid tot. Von außen her wirkt ihr lebendig, aber ihr seid tot. Das ist kein Leben, weil ich da nicht bin. Ihr schließt mich aus, eurem Gott. Ihr wollt mir dienen und ihr legt euer ganzes Leben für meinen Namen hin, um mir zu dienen und im Glauben zu leben und was zu sein in meinem Namen. Und doch seid ihr ohne mich und wollt mich nicht. Das ist traurig, oder? So, das sagt Jesus auch zu einer Gemeinde. So, ihr seid in der Offenbarung. So, von außen scheint ihr lebendig zu sein und reich, aber ihr seid doch blind und ihr seid tot und leer. Und 29, das letzte. Da bin ich froh, weil es das vorbei hier mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und ihr Pharisäer, ihr Heuchler. Dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, oh, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen das Blut der Propheten schuldig gemacht. Ja, so gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht. Ja. Schlangenbrut, hat er auch mal gesagt, so ein... Oder war das Johannes der Täufer? Ich glaube Johannes der Täufer, oder? Schlangenbrut, Otterngezücht. So bedeutet so viel wie Kinder Satans. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Und siehe, darum sende ich zu euch Propheten, und ich sende zu euch Weise, und ich sende zu euch Schriftgelehrte, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen. Von einer Stadt zur anderen, ne, so wie Paulus. Ist ja auch, hat die Christen verfolgt, von einer Stadt zur nächsten. Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist. Um vom Blut Abels, dem ersten Märtyrer, ne, des Gerechten, bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sag euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Also Jesus sagt hier nochmal zu ihnen so ein, ihr seid die, die töten. Ihr seid die, die Gott seinen Willen töten. Die wirklich in der Verheißung leben und Gott folgen. Ihr seid die verfolgen. Ihr seid die, die Gott verfolgen. Ihr seid die, die töten. So ein Gottes Plan, Gottes Wille. Ne? Weil ihr denkt, dass ihr es besser wisst, nur weil ihr reich sein wollt. Das war das letzte in der Glückseligpreisung. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch, jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Letzte Seligpreisung. Das sind die verfolgen, die eigentlich im Namen Gottes leben. Und man denkt so, naja, Jesus ist hier und ermahnt sie die ganze Zeit so, ne? Aber auch wenn Jesus predigt und wenn Jesus ermahnt und züchtigt, das ist trotzdem seine Schöpfung, ne? So, also wenn Gott ermahnt, sogar die schriftgelehrten Pharisäer, die blind sind und Satan angehören, obwohl sie sagen, sie gehören dem Licht an, ne? So macht er das nur, um ihre Augen zu öffnen, um sie zur Buße zu führen, ne? Um ihnen zu zeigen, so, dass sie umkehren müssen, so, dass sie gerade dabei sind, ihren Messias abzulehnen, Gott abzulehnen, ne? So. Es wird jetzt schön deutlich, Vers 37. Jerusalem, o Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Oh, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Das hier ist sein Herz. Und das sagt er auch zu den schriftgelehrten Pharisäern hier. Er guckt sie an und er sagt, und er nimmt dieses wunderschöne Bild hier von dieser Henne. Ne? So, eine Henne ruft ihre Küken und wärmt sie und beschützt sie. Ne? So, und sie sammelt sie, hält sie zusammen, dass keins verloren geht. Ne? Und wenn es brennt, dann macht die Glucke die Henne das auch. Sie nimmt ihre Küken und ihre Flügel und macht den Kopf runter. So, und sie verkohlt, aber sie nimmt die ganze Energie auf. Ne? Und die Küken haben eine Chance zu überleben. Ne? So, sie gibt ihr Leben für diese Küken. Ne? So, und Jesus sagt ja, ich bin diese Henne, diese Mutter, ich bin der Gott, der dich gemacht hat und sich sehnt, dich zu sammeln unter meinen Flügeln. Aber du willst nicht. Ich glaube, Jesus hat dabei eine Träne vergossen. So, aber du willst nicht. Du willst mich nicht. Und Jesus offenbart hier alles und Jesus zeigt ihnen ihre Blindheit und dass sie geistig so behoben sind. Ne? Aber sie wollen nicht. So. Ich glaube, dass Gott da weint oben im Himmel, weil er liebt jeden Menschen. Und er möchte, dass keiner verloren geht, sagt die Schrift. Und das ist doch Wahnsinn, oder? Er liebt uns so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gibt, dass niemand verloren geht, der an seinen Namen glaubt. Er ist der, obwohl er auf dem Thron saß, wo es, wie es im Philipperbrief steht, um Gott gleich war, es nicht für einen Raub hielt, ein Mensch zu werden und für unsere Schuld zu sterben. Unsere Sündhaftigkeit auf seine Schultern zu tragen. Was für ein Gott, was für ein Herr. Aber die wollen nicht. Warum? Weil würden sie wirklich ihn dann annehmen als Messias und Herrn, dann würde das bedeuten, dass er ihren Tempel niederreißt, dass man keine Opfer mehr braucht, dass sie kein Geld mehr machen können, dass ihre ganzen Rituale und Traditionen, die sie so lieben, weg wären. Dann würde es bedeuten, dass sie ihre Quasten verlieren. Weil sie ja nur noch Brüder sind und einen Herrn haben. Sie klein werden müssen und leise und im Verborgenen beten und dienen und geben müssen. Dann würde es bedeuten, dass sie Einfluss in der Politik und in der Macht verlieren. So, weil, was hat denn die Neuschöpfung mit der Politik zu tun? Ne? So, ist eine ganz andere Welt. So, es würde so viel bedeuten, alles das, was sie ausmacht, ihren ganzen Gottesdienst, der wäre zugrunde gerichtet. Und deswegen lehnen sie ihn ab, obwohl sie wissen, dass er der ist, der ist. Und Johannes musst du mal lesen. Es wird so klar, immer wieder. Sie sagen richtig mit ihren Worten, ja, wir wissen, dass du der bist. Aber wir wollen dich nicht. So. Und Jesus ist hier nicht glücklich drüber und sagt so, ne, ist mir doch egal. So, wenn du nicht wollt, dann pff, tschüss, kommt in die Hölle. Ne? Müsst ihr brennen, müsst ihr leiden. Ne? So, ihr macht mir zu viel Arbeit, sondern Jesus streckt sich immer und immer wieder aus. So. Deswegen kennst du einen Bruder oder eine Schwester, die dich sauer macht oder verrückt, so weil es so ist irgendwie, ne? Ein bisschen. Oder sich immer wichtig machen muss oder die ganze Gemeinschaft stört, weil er nicht im Mittelpunkt steht oder so, dann sei geduldig und gnädig und gib Jesus sein Herz wieder. Ne? Jesus hat uns berufen, ihm gleich zu werden. So. Und das ist so schön, oder? Es geht nicht um die Kirche, das Gebäude, sondern es geht um die Menschen, die in diesem Gebäude sich treffen. Das ist die Kirche Jesu. Ne? So, es geht nicht um unsere Art, wie wir am liebsten Gottesdienst feiern oder welche Tradition oder gar keine Tradition. Es geht nicht darum, auf welche Art wir reden oder beten oder so. Ne? sondern Jesus sagt so, mein Tempel, den werde ich aufbauen. Ja. So einen neuen Tempel, einen neuen Gottesdienst, eine neue Anbetung. Mit einem Opfer, das in Ewigkeit reicht. Vers 38, dann sind wir fertig. Ich will es für heute schweres Thema. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Hat er schon mal angekündigt. Ich werde den Tempel hier abreißen, euren Gottesdienst zunichte machen. Denn ich sag euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welche kommt im Namen des Herrn. Das haben die Leute gerufen, ne? Das Volk, als Jesus in Jerusalem eingeritten ist. Wo er zu seinen Jüngern gesagt hat, okay Leute, packt zusammen, es ist soweit, ich muss jetzt ans Kreuz. Ab nach Jerusalem. So, die Leute standen da, Hosanna, Hosanna, ne, mit Palmzweigen und Tröten und Tamburinen, ne, und andere haben geschrien so, gepriesen ist der, welcher da kommen soll, oder so, im Namen des Herrn. Ne, war so ein Ausspruch aus dem Alten Testament für Messias, der dann einreitet. Jesus sagt hier so zwei Sachen. Einmal, euer Tempel, der wird zerstört. Ich bin der, der kommen soll, und jetzt hat dieses Alte keinen Sinn mehr und keinen Grund. Gott muss das wegnehmen, weil das ist unwichtig jetzt. Opfer sind unwichtig, dieser Altar ist unwichtig, die Bundeslade ist unwichtig, der Vorhang ist unwichtig, das Allerheiligste, Heiligste, die Priester mit ihren Gewändern, der Hohepriester, alles ist unwichtig. Ich brauche das nicht mehr. Es war alles nur gegeben für den Menschen, um auf mich zu gucken und auf mich zu warten. Jetzt bin ich da, und wenn ihr mich tötet, wenn ich geschlachtet werde von euch Priestern im Endeffekt, ne, so dann werde ich das alles wegnehmen. Und was passiert? So, Jesus hängt am Kreuz und macht seine Augen zu und es wird dunkel, ein Erdbeben, der Vorhang reißt, ne, so, und alle gucken in das Allerheiligste auf die Bundeslade. Ne. Jetzt werde ich sterben, nichts passiert. Sie machen weiter, 40 Jahre lang mit ihren Opfern, nehmen den Vorhang wieder zu, so, und machen einfach weiter mit ihrer Religion. Gott ist gar nicht mehr da. Gott hat überhaupt keinen Segen mehr drauf. In der Zeit, wenn man da zum Tempel betet, da war Gott nicht mehr. Sondern Jesus musste man ab dem Moment ansuchen. Sein Lamm und annehmen, um mit Gott zusammen zu sein. Trotzdem, die Religion hat ohne Gott, ohne Geist, ohne Segnung weitergemacht. Und es lief. 40 Jahre. Dann hat Gott die Römer genommen. Titus wurde Kaiser. Kam nach Jerusalem rein. Hat ganz Jerusalem und den gesamten Tempel und alles, was da drin war, zerstört. Keine Bundeslade mehr. Keine heiligen Geräte mehr, kein Gottesdienst, kein Vorhang, nichts mehr. Nur noch ein paar alte Steine, die irgendwo rumstehen. Heute die Klagemauer. Wer schon mal da war, ist nicht wirklich groß. Es sind ein paar große Steine, das war's. Das ist das, was noch übrig geblieben ist. Und ab dem Moment dann war ihre Religion vorbei. Aber die sind so hart gewesen und haben sich so verschlossen, dass sie einfach ihre Religion umgebaut haben. Ohne heilige Geräte, ohne Opfer, ohne Allerheiligsten, ohne Hohepriester oder sonst was. So, und jetzt haben sie eine ganz neue Religion. Ne? Und so ist es eben. So. Aber Jesus gibt hier auch eine Verheißung. Er sagt so, es wird aber der Tag kommen, wo ihr, mein Volk, mich wieder preisen werdet. So. Und das ist natürlich das, was kommen wird in den letzten Tagen dann. Ne? In den 7 Jahren Trübsal. Und der Geist wird auf sein Volk kommen. Und sie werden ihren Messias erkennen. Sie werden Buße tun und weinen, weil sie merken, dass sie ihren Messias, weil die Väter das getan haben, gekreuzigt haben und abgelehnt. Ne? Und sie werden Jesus annehmen als ihren Messias. So. Und dann wird eine große Freude sein. Und das ist doch krass, oder was Jesus ihnen hier alles erzählt. Und nächste Woche geht es in die Trübsal rein, in die Endzeit. Uiui. Ich freue mich schon. So. Ne? Also, war ein guter Übergang. So, wie werden die letzten Tage sein? Und es ist krass, was Jesus hier nochmal so alles aufzeigt. Und was denn, er bereitet nochmal alles vor. So, und er zeigt doch dem Volk, dass das nicht seine Priester sind. Dass nicht seine Kinder sind. Er leitet ein zu was Neuem. Und wir Christen, wir sind so bescheuert, oder? Wenn ich das überlege, so, wir wissen das alles, wir sehen das alles, wir können es nachlesen. Wir sehen es bei den Propheten und bei den Aposteln dann. So, und was machen wir? Wir machen eine neue Religion. Mit Pharisäern, mit Schriftgelehrten, mit Tempel, mit Allerheiligsten und Heiligen, mit Vater, mit Leuten als Binder zu Gott, so, weil wir sonst nicht hinkommen. Wo es nur um Geld geht und um Macht. wo es darum geht, eine tolle Quaste zu haben und zu sagen, guck mal, ich bin groß, zu mir kannst du kommen. Wo wir Gottes Wort nehmen und seine Gesetze und alles umdrehen, wie es uns passt. Wo wir über die Mücken schimpfen, aber die Kamele noch aus den Zähnen rausgucken haben. Wo wir Regeln geben und Gesetze, aber selbst uns nicht dran halten können. Weißt du, wo alles Wichtige wird und wir wieder anfangen, die Schöpfung zu preisen, anstatt den Schöpfer. Ne? Wir Menschen sind einfach krank. Ne? Wir sind einfach kaputt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir uns demütigen und klein sind. Ne? So wie ich es gesagt habe, das einzige Gesetz, was ihr halten müsst, was so leicht ist, obwohl es so schwer scheint, ist, Gott zu lieben und euren Nächsten. Lernt das. Seht da die Größe drin. Hört auf zu erwarten, dass die ganze Welt sich um euch dreht. Sondern fang an, du dich zu drehen um die Menschen, die ich in deinen Umkreis stelle. Und zuallererst achte darauf, dass du dich erstmal um mich drehst, um Gott. Ich bin bereit, dir alles zu geben. Ich weiß genau, was kommt. Ich habe dir schon alles gegeben. Aber ich, wie Jesus sagt, der Vater möchte wahre Anbeter haben. Die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ne? Die bereit sind, Gott so zu nehmen, wie er ist. Und so zu werden, wie er ist. Ne? Und die sich ausstrecken nach seinem Wissen, nach seiner Kraft. Ne? In seinem Geist. Ihn machen lassen und akzeptieren als Herrn. Das ist eine Anbetung, ein Gottesdienst, der Gott gefällt. Ne? Auch wenn er, oft so unterschiedlich ist, wenn man so Brüder und Schwestern anguckt. Ne? Aber auch das ist doch schön, oder? Die Vielfalt in Jesus. So viele Brüder und Schwestern, die ich kenne, wie ich nie meinen Glauben leben würde, und doch weiß ich, die sind im Geist. Ja. Das passt halt nur nicht zu Carrie Chappell, vielleicht. Aber wir sind ja auch nicht hier, um Carrie Chappell groß zu machen. Ja. Carrie Chappell hat, viel mehr Fehler als mir lieb ist. Von daher, lass uns beten. Ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst und Lehre und dass du uns Kraft gibst und Freude in dir. Bitte mach uns die Augen auf, zeig uns, wo wir Tendenz haben, zu sehr schriftgelehrter zu sein, zu überzeugt zu sein von unseren Doktrinen, von unseren Überzeugungen. Wir sind so primitiv und wir wissen gar nicht. Wir erkennen eine Sache, weil du es uns offenbarst in der Bibel und denken, das ist jetzt auch alles, was zu der Sache zu sagen ist. Dabei gehst du unser Leben lang tiefer und tiefer. Und mehr kommt dazu. Vater, vergib unsere Torheit und unseren Stolz und Übermut und unseren Eifer manchmal, der zu schnell ist. Aber ich danke, dass du uns so nimmst, wie wir sind, und dass du uns wachsen lässt und dass wir uns darüber nicht Sorgen machen müssen, dass wir schwach und dumm sind, sondern deswegen wollen wir uns ausstrecken nach dir und dich jetzt Herrn nehmen und vertrauen und auch wissen und glauben, dass du alles vorbereitet hast, wer du der bist, der du bist. Und ich danke für diesen neuen Tempel und dass ich Tempel sein darf, dass du in mir wohnst. Ich danke dir dafür, dass du mir ein weiches Herz gegeben hast, wo du dein Gesetz persönlich mit deinem Finger drauf geschrieben hast. Dass du uns lehrst und uns veränderst, dass du uns Einblick gibst, was wirklich richtig und wichtig ist. Und ich bitte dich, dass du uns diese Summe lehrst von Weisheit und Erkenntnis. Lass uns sehen, wie groß du bist. Immer mehr und zeig uns, wie viel Segen und Schönheit es ist, dir zu gehorchen und zu vertrauen, dein Gesetz zu halten, deine Liebe zu wandeln. Und bitte bewahr uns davor, dass wir so werden wie blinde Führer werden oder Lichter, die das falsche Licht leuchten und in den Abgrund führen. Lass nicht zu, dass wir Menschen werden, die Tür der Wahrheit einfach abschließen. Und Menschen verhindern, zu dir zu kommen. Zu sehr an uns denken. Aber trotzdem danke ich dir für diesen wunderbaren Hirten. Unter deine Flügel komme ich gerne. Das ist Schutz und Liebe und Wärme. Ich danke dir auch für unseren Besuch heute und das ist voll das Geschenk. Beruf sie nach Gulle zu ziehen. Ja. Ich danke dir. Amen. Ja.
Oh.